Ja, wir wollen den ersten Petrusbrief miteinander betrachten. Also in den Predigten, für die ich jetzt eingeteilt bin, möchte ich den fortlaufend durchgehen. Und heute 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1 bis 12 betrachten. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Blick auf das, was euch jetzt verkündet worden ist durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Ja, als Einführung in den ersten Petrusbrief kann man dazu eigentlich nicht so viel sagen wie zu manchen anderen Briefen, zum Beispiel die Korintherbriefe von Paulus, wo wir recht viel vom historischen Hintergrund wissen, in was für einen Zusammenhang sie entstanden sind und was für ein Verhältnis Paulus zu den Korinthern hatte. Das weiß man über den ersten Petrusbrief alles nicht so genau. Und die Bibelkritiker gehen eben sogar davon aus, dass der gar nicht von Petrus sei, weil die ihn eben später datieren. Ein Grund dafür ist, dass er angeblich in einer Verfolgungssituation wohl geschrieben sei. Das könnte man dem Brief entnehmen. Und eine Verfolgung, die also über ein großes Territorium sich erstreckt, also hier Kleinasien, die heutige Türkei, habe es erst später gegeben. Und wir werden nachher dazu kommen, dass dieser Einwand falsch ist. Und natürlich glauben wir dem Wort Gottes, dass dieser Brief von Petrus ist. Und deshalb können wir ihn datieren mit Sicherheit auf eine Zeit eben, das liegt in der Natur der Sache, bevor Petrus gestorben ist. Das war halt zu Ende der Regierungszeit von Nero, der ihn ja hat köpfen lassen. Im Jahre 68 nach Christus ist Nero gestorben und gegen Ende seiner Regierung, irgendwie 66 rum, ist Petrus wohl hingerichtet worden sein. Das wäre also der spätestmögliche Zeitpunkt und der frühestmögliche. Also er hat ihn auf jeden Fall vor dem zweiten Petrusbrief geschrieben. Und den zweiten Petrusbrief hat er aber geschrieben. Ein Glas Wasser haben wir hier nicht, zufällig. Ich habe nämlich ein bisschen was im Hals, aber... Oh ja, jetzt doch was. Den zweiten Petrusbrief, der wurde ja offenbar geschrieben, nachdem Paulus einige seiner bedeutendsten Briefe geschrieben hat. Denn Petrus geht ja in 2. Petrus 3 auf die Briefe des Paulus ein. 2. Petrus 3, Vers 15, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat in diesen Briefen, ist einiges schwer zu verstehen. Vielen Dank. Und Paulus hat seine Briefe eben, Römerbrief und so, um 60 herum geschrieben. Also wir müssen so davon ausgehen, Mitte der 60er Jahre ist der Petrusbrief verfasst worden, von Petrus. Über die Empfänger werden wir gleich dann noch was lesen. Aber was uns besonders halt interessiert, weniger diese technischen Fragen als vielmehr, warum ist dieser Brief geschrieben worden? Was ist so die Kernaussage des Briefes? Und ja, das möchte man natürlich aus dem Brief am liebsten direkt entnehmen. Was sagt der Brief selber? Wozu ist er geschrieben? Und da gibt es einen Vers am Ende von 1. Petrus in Kapitel 5, Vers 12. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Also zur Ermahnung ist er geschrieben oder eben auch Ermunterung, wie dieses Wort heißen kann. Ein Mutmachbrief, ein Brief, der Mut zuspricht, der Ermunterung zuspricht, Ermahnung zuspricht. Und eben bezeugt, dass die Situation, in der diese Empfänger sich befanden, nichts Ungewöhnliches ist. Sie brauchen sich nicht dadurch irritieren lassen, dass sie in Problemen stecken, in Drangsalen, wie wir lesen, sondern dass das tatsächlich die Gnade Gottes ist, dass das der von Gott vorgesehene Weg ist, dass sie auch tatsächlich Drangsale und Probleme erleiden sollten. Also es ist ein Trostbrief in einer Situation, wo es Probleme gab, wo es Verfolgung vielleicht, Drangsal oder vielleicht auch einfach Alltagsprobleme oder Diskriminierung gab. Und die Zusicherung, dass dies der Weg der Gnade Gottes ist. Um den Brief noch etwas besser vor dem geistigen Auge zu repräsentieren, ist es natürlich gut, so eine Art Gliederung zu haben. Und das ist beim ersten Petrusbrief gar nicht einfach. Er ist nicht so strukturiert wie manche Paulusbriefe. Also was auf jeden Fall auffällt, auch wie bei Paulusbriefen, erst kommt die lehrmäßige Präsentation, was Gott getan hat, von Gottes Gnade, von dem Evangelium und danach eben auf dieser Grundlage des Evangeliums, aufgrund dieser Grundlage der Gnade Gottes dann die praktischen Ermahnungen. Das haben wir heute zum Beispiel bis Vers 12 haben wir eigentlich nur diese heilsmäßigen, lehrmäßigen Dinge gelesen und dann geht es aber in Vers 13 gleich weiter mit dem Praktischen. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und so weiter. Und man könnte diesen Abschnitt, den ich heute gelesen habe, übertiteln mit das Heil und den folgenden Abschnitt mit die Heiligung, also auch die praktische Heiligung dann im Leben. In Kapitel 2 kommt Petrus dann nochmal auf lehrmäßige Grundlagen zurück, auf die Erwählung, dass wir ein erwähltes, heiliges Volk sind, ein heiliges Priestertum, ein Königtum. Um dann wieder zu praktischen Dingen zu kommen, auf die Unterwerfung unter Gottes Willen im Alltagsleben und dann später ab Kapitel 3 auch zu den Verfolgungen, zu Leiden. Leiden ist eigentlich ein Stichwort. Man kann untersuchen, was für Wörter kommen besonders häufig vor im ersten Petrusbrief. Ich mag nicht so gerne diese Bezeichnung Schlüsselwörter, weil das hört sich so an, wie der Brief ist ein Code und man braucht einen bestimmten Schlüssel, um den zu dechiffrieren. Finde ich nicht so gut, aber man kann sicher gucken, von was für Begriffen ist ein Brief geprägt. Und da kommt eben der Begriff Leiden, kommt recht häufig vor. Ich glaube 11, 12 Mal, sowohl als Verb wie als auch als Substantiv. Noch ein anderes Wort, Offenbarung, womit das Offenbarwerden Jesu Christi, also seine Wiederkunft, gemeint ist. Und damit wird auch schon etwas von dem Thema des Briefes deutlich. Also Leiden in der Jetztzeit und das Ausharren, das Warten, das geduldige Hoffen auf die Wiederkunft Jesu und ja, dass dann das Heil, dass wir das dann gänzlich in Empfang nehmen können. Also die Hoffnung auf die Rettung. Andere wichtige Begriffe wären Gehorsam und Heiligung. Also auch ein sehr praktisch ausgerichteter Brief. Noch zum Charakter des Briefes wäre zu sagen, dass er eigentlich vom Herrn Jesus trieft, kann man sagen. Alles wird in Beziehung zum Herrn Jesus gebracht. Eigentlich fast in jedem zweiten, dritten Vers kommt Petrus auf den Herrn Jesus, den er ja nun als Apostel eben auch selber erlebt hat, von dem er selber geprägt wurde, kommt er auf ihn zu sprechen, deutet alles auf ihn hin, ihm sei die Ehre, und es geht in unserem Christsein wirklich immer nur um ihn. Dann ist es auch ein endzeitlicher Brief. Und es gibt eben bei den Dispensationalisten, bei den Extremen so eine Richtung, die sagen, der erste Petrusbrief gilt uns gar nicht, der wäre halt für die Juden. Die glauben ja eben, die Dispensationalisten, dass die Gemeinde irgendwann entrückt wird und dann hat Gott eben einen anderen Heilsplan noch für die Juden. Und dann würde der erste Petrusbrief erst an Geltung finden und der wäre eben dafür diese Endverfolgungszeit. Das ist natürlich, findet keine Grundlage in der Schrift, so eine überstrapazierte Deutung, aber tatsächlich hat dieser Brief endzeitlichen Charakter. Wir haben da heute schon was von gelesen, dass eben diese Erwartungshaltung, weil jetzt Leiden da sind, wir warten, dass der Herr jetzt bald wiederkommt. Oder jetzt nur als ein Beispiel Vers 4, Vers 7, 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So als praktische Ermahnung eben auch, nun seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet, dass die eine Naherwartung sozusagen da ist, dass der Jesus bald wiederkommt, dass wir in den letzten Tagen leben. Noch eine Besonderheit des ersten Petrusbriefes, es werden jetzt keine, wie das sonst oft ist, die Gefahren des Judaismus, also des Rückfalls in die Gesetzlichkeit oder so, davor gewarnt. Es werden aber viele Begriffe aus dem Judentum gebraucht und auf das Christentum angewendet, also alttestamentliche Begriffe. Ich habe mir hier mal einige rausgeschrieben. Hier von der Blutbesprengung haben wir gelesen, von dem Erbteil. Da kommen wir nachher noch drauf, was das eben mit dem Alten Testament zu tun hat. Umgürtete Lenden, Berufen, lebendige Steine, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, Sarah und Abraham. Da kommt Petrus dann nachher auch noch drauf. Und das wird alles dann auch typologisch gedeutet, also ausgelegt in einem Sinn für uns Christen. Eben nicht in dem irdisch-buchstäblichen Sinn im Alten Testament, sondern einen darüber hinausgehenden Sinn. Und dann hat der Brief auch sehr viel mit der Souveränität Gottes zu tun. Und im Grunde, was wir heute gelesen haben, den Abschnitt über das Heil, da geht es fast eigentlich jetzt nur darum, was hat Gott getan? Also ich habe heute nicht viel praktische Ermahnungen fürs Alltagsleben, wir sollen dies und jenes tun. Der Blick geht auf Gott, auf seine Souveränität, was er getan hat. Und davon ist auch der Rest des Briefes eigentlich geprägt. Und es fügt das eigentlich zusammen, die Situation des Leidens und die Souveränität Gottes darin, dass das zusammengehört, dass der Weg der Leiden eben kein Weg ist, dass wir nicht unter dem Segen Gottes stünden oder so, sondern gerade das ist der von Gott vorgesehene Weg, dass wir durch Leiden gehen und dass Gott uns in seiner Souveränität darin trägt und bewahrt und wir die Rettung letztlich erlangen werden. Ja, und dann kämen wir halt noch zu den Empfängern und die, damit kommen wir dann ja auch zu dem Text an sich. Die sind hier ja aufgezählt im ersten Vers, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Verkündnis Gottes. Im Griechischen steht es sogar so, Petrus, Apostel Jesu Christi, den auserwählten Fremdlingen, also das Auserwählt wird nach vorne gezogen, aber von der Konstruktion und dem Sinn des Satzes ist es wohl so, dass sich dieses Nachvorkenntnis tatsächlich dann auch zurückbezieht auf das Auserwählte, was zwar im griechischen Satz etwas weiter vorne steht. Da werde ich nachher noch kurz drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Empfänger werden hier als Fremdlinge von der Zerstreuung bezeichnet, die in einer Region leben, im nördlichen Teil der heutigen Türkei, also damaligen Kleinasiens. Und Zerstreuung, das wäre ein Begriff, den man verstehen könnte, eben die 12 Stämme Israels, die sind ja zerstreut worden, insbesondere die 10 Nordstämme und auch von den anderen 2 Stämmen sind Juden verschleppt worden oder ausgewandert und lebten zerstreut. Das war eigentlich ein feststehender Begriff im Judentum, die Zerstreuung, die Diaspora. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb diese extremen Dispensationalisten meinen, das sei jetzt irgendwie nur an Juden, ein Juden gerichteter Brief. Es gibt aber im Brief selbst viele Hinweise, dass Heidenchristen gemeint sind. Das würde jetzt zu weit gehen, die alle aufzuzählen. Vielleicht nur kurz, dass schon genannt wird, dass sie kein Volk Gottes waren, jetzt aber ein Volk Gottes sind in Kapitel 2. Und dass die vergangene Zeit reicht, dass sie unter den oder wie die Nationen gelebt haben. Und in Kapitel 3, Vers 6 auch, dass sie sogar Kinder von Sarah und Abraham geworden sind. Also als leibliche Juden wären sie ja sowieso Kinder Abrahams gewesen, zumindest im leiblichen Sinne nach. Und auch noch andere Hinweise, dass es hier auch um heidnische Empfänger ging. Und das sieht man auch an den Orten, an denen sie lebten. Das waren natürlich das waren heidnische Gebiete, da lebten eben auch Juden. Und unter den Empfängern können nun durchaus Juden gewesen sein, aber man kann auf keinen Fall sagen, dass es ausschließlich Judenchristen waren. Es waren sicherlich auch Heidenchristen dort in diesen Gegenden. Also Zerstreuung hier als ein christlicher Begriff könnte man nun verstehen, so dass die, wie in Apostelgeschichte 8, Vers 1, als in Jerusalem damals die Verfolgung von den Christen aufkam durch die Führung der Juden, als Stephanus gesteinigt wurde, dann kam ja eine, wurden die vertrieben oder mussten fliehen aus Jerusalem, die Christen, und gingen dann auch in eine Zerstreuung. Aber wahrscheinlich ist hier eher sogar die geistliche Bedeutung von Zerstreuung gemeint und eben auch Fremdlinge, dass wir wie Salz hier in die Erde hinein, auf die Welt gestreut sind, verstreut. Wir leben nicht zentralisiert als Christen in einem christlichen Ghetto. Wir leben in dieser Welt als Fremdlinge. Unser Bürgertum ist in den Himmeln und wir sind hier sozusagen wie Ausländer und eben auch zerstreut leben in der Welt, auch wenn wir nicht von der Welt sind. Diesen Begriff Zerstreuung finden wir dann ja auch nochmal in Vers 1, Vers 17 müsste das sein. Ja, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft, es ist nicht Zerstreuung, die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Also auch der Begriff Fremdlingschaft wird hier einfach geistlich angewendet. Unser Leben als Christ ist ein Leben in der Fremdlingschaft. Also hier trifft sich ja auch ein Heimatverein hier in den Räumen. Und ich hatte eben Doris gefragt, was ist das eigentlich für ein Heimatverein? Ich dachte vielleicht irgendwie von Schlesien oder Ostpreußen. Und nun, dieser Heimatverein, der ist von hier. Die sind tatsächlich in der Heimat geblieben. Aber es gibt es ja auch diese Vereine von Leuten, die eigentlich aus Ostpreußen oder Schlesien stammen und die sich auch hier jetzt noch Jahrzehnte, nachdem sie ihre eigentliche Heimat verlassen haben, hier noch treffen in Vereinen, auch eben in solchen Heimatvereinen. Und so ähnlich ist unser Zusammenkommen als Gemeinde auch. Wir sind eigentlich auch, unsere Heimat ist eigentlich nicht hier, unsere Heimat ist im Himmel und wir treffen uns als Gemeinde und in der Gemeinschaft, um unser eigentliches Bürgertum hier so punktuell in der Woche dann auch zu begehen, um dann wieder gestärkt hinaus in unser Leben als Ausländer, als Fremdling in dieser Welt zu tun. Ja, und genau diesen Sinn hat dann eben auch dieser erste Petrusbrief in dieser Fremdlingschaft, in dieser Zeit, die kein Zuckerschlecken ist, uns im Glauben zu stärken. Und das tut Petrus nun schon allein durch diesen Begriff auserwählt. Das setzt uns schon im diametralen Gegensatz zu der Welt, zu den Ungläubigen, die uns umgeben. Wir wollen die uns umgebenden Menschen auch erreichen durch das Evangelium, denn vielleicht gehören auch Sie dann zu den Auserwählten, wenn Sie auf das Evangelium hören. Aber wer an den Herrn Jesus glaubt, darf sich gewiss sein, auserwählt zu sein, von Gott selbst eben ausgesucht aus dieser Welt heraus für ihn selbst. Und das heißt eben nach Vorkenntnis Gottes. Dieser Begriff hier Vorkenntnis, das ist für Arminianer, also solche, die nicht an die Souveränität Gottes glauben, sondern mehr den freien Willen des Menschen sehen. Ist das ein gefundenes Fressen? Die denken, ah ja, das heißt doch hier, Gott hat nur vorausgewusst, dass jemand sich bekehren wird, dass jemand sich für ihn entscheiden wird, also deshalb auserwählt, weil Gott das eben vorausgesehen hat, wie wir reagieren werden aufs Evangelium. Aber das ist falsch, es ist nicht hiermit gemeint. Das Wort Vorkenntnis oder eben auch Vorsehung bedeutet das, was Gott eben vorgesehen hat. Das sagen wir in unserem Sprachraum ja auch. Ja, ich habe vorgesehen, dass das so und so sein soll. Da habe ich einen Plan schon gehabt im Voraus. Also es ist ein Plan im Voraus und den finden wir auch im Römerbrief zum Beispiel in Kapitel 8. In dieser goldenen Kette der Erlösung finden wir genau diesen Begriff der Vorsehung oder der Vorerkenntnis. Also im Griechischen ist es ein und dasselbe Wort. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt und so weiter. Also auch diese Vorerkenntnis. Und dann noch ein ganz entscheidender Grund, weshalb das nicht irgendwie auf ein bloßes Vorauswissen Gottes sich beziehen kann, ist, dass die gleichen Begriffe auch für den Herrn Jesus selbst verwendet werden. Auch hier im ersten Petrusbrief sogar, in Kapitel 1, Vers 20. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeit geoffenbart worden, um euretwillen. Also hier dieses erkannt so zu deuten, dass Gott eben gesehen, erkannt hätte und ihm zum ersten Mal klar wurde sozusagen, dass Jesus bereit sein wird, in diese Welt zu kommen, ist natürlich Unsinn. Hier geht es um den Plan Gottes, dass Gott im Voraus einen Plan hatte, den Herrn Jesus in diese Welt zu senden als das Opferlamm, von dem hier die Rede ist. Also der Herr Jesus ist vorauserkannt oder vorgesehen und in genau demselben Sinne sind wir eben auch nach Vorsehung Gottes erwählt, also in seinem Plan. Und diese Vorerkenntnis hat auch zu tun mit einer Beziehung Gottes, also mit einer persönlichen Gemeinschaft. Das wissen wir aus der Bibel, dass Erkennen oft auch Gemeinschaft haben bedeutet. Auch der Herr Jesus sagt das im Johannesevangelium, Kapitel 17, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen. Und da geht es eben nicht nur um das bloße Wissen um Gott, sondern um Gemeinschaft mit Gott. Dass dann wirklich die Augen sozusagen dafür aufgetan werden, wer Gott ist und sie in einer persönlichen Beziehung zu treten. Also kann man hier aus dem Wort Vorerkenntnis auch schon sehen, dass Gott nicht nur einfach willkürlich blind gesagt hat, der und der und der und der soll errettet werden, sondern dass in Christus diese Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott auch schon vorausgeplant war. Und das hat eben Gott der Vater getan. Damit kommen wir zu Vers 2. Er wählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und hier haben wir eben alle drei Personen Gottes beteiligt an diesem Heilsplan. Bemerkenswert, dass hier auch der Heilige Geist, der hier nur als Geist bezeichnet wird, aber es ist nicht unser Geist gemeint, sondern der Heilige Geist, weil es hier eben um die Errettungshandlung Gottes geht, also erwählt in der Heiligung des Geistes. Sozusagen der Heilige Geist auch an dieser Erwählung beteiligt ist, indem er uns ja schon vorab sozusagen auch geheiligt hat. Es war also schon lange bevor wir irgendwas irgendwie damit inbegriffen waren, damit einbezogen waren, hat Gott auch im Heiligen Geist schon geplant, uns zu heiligen, also abzusondern, für sich selbst herauszunehmen aus der Welt. Und dann mit einem Ziel, nämlich zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu verstehen. Manche beziehen das eben den Gehorsam auf den Gehorsam Jesu Christi oder eben dem Gehorsam, unserem Gehorsam, dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Das kommt der Sache eigentlich schon näher. Aber es ist tatsächlich der Gehorsam Gott gegenüber als solcher, denke ich, gemeint. Wobei jetzt nicht unser Tun jetzt hier im Vordergrund steht, sondern es ist ein Glaubensgehorsam, der uns eben auch von Gott geschenkt ist. Wenn wir zum Beispiel in 1 Vers 21 lesen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn auch aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Also hier ist gesagt, dass wir durch Gott an ihn glauben. Zum Gehorsam hatte ich mir noch rausgeschrieben, 4 Vers 17. Achso ja, da geht es um den Gehorsam dem Evangelium gegenüber. Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Also es geht natürlich nicht um ein Gesetzesgehorsam, durch den man irgendwie errettet würde, sondern den Glaubensgehorsam dem Evangelium gegenüber. Also das hat der Heilige Geist auch schon, seine Beteiligung sozusagen an unserer Errettung vorab, mit einem Ziel, dass wir zum Glaubensgehorsam kommen und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das ist natürlich aus dem Alten Testament ein Begriff. Von der Bundesschließung aus 2. Mose. Das wird jetzt zu lange dauern, wenn wir das alles im Einzelnen nachschlagen. Jedenfalls am Berg Sinai, als das Gesetz gegeben wurde, die Gesetzestafeln, dann hat Paulus auch das Volk mit Opferblut besprengt. Und auch die Priester, wir kommen ja hinter im 2. Petrusbrief auch noch darauf, dass wir alle Priester sind. Die Priester wurden auch mit Blut besprengt. Und das bedeutet hier jetzt an dieser Stelle, dass wir in dem neuen Bund stehen. Also es geht natürlich nicht um eine buchstäbliche Blutbesprengung. Es gibt ja manche, die glauben, das Blut Jesu müsste man buchstäblich jeden Tag auf sich herabrufen und das sei da im Himmel irgendwo in Gefäßen aufbewahrt. Das ist natürlich überhaupt nicht damit gemeint, sondern hier ist einfach von diesem Vorschatten aus dem Alten Testament das angewendet auf die geistliche Bedeutung, dass der Jesus durch seinen Tod, sein Blutvergießen bedeutet ja nichts anderes als seinen Tod, durch seinen Tod uns erlöst hat und in diesen neuen Bund hineingenommen hat. Und bemerkenswerterweise gehört eben zu diesem neuen Bund auch der Gehorsam Gott gegenüber. Also wenn wir jetzt die Parallele sehen zum Alten Testament, am Sinai wurde das Volk mit diesem Opferblut besprengt und es hatte das ganze Gesetz, die 10 Gebote vorgelesen bekommen und dann gesagt, ja, das wollen wir alles halten. War natürlich Käse, denn die konnten das nicht. Sie hatten eine zu hohe Meinung von sich selbst und sollten durch das Gesetz ja eigentlich erst lernen, dass sie, wie sündig sie sind und dass sie das eben nicht können. Und im Neuen Bund ist es nun aber so, dass das Gesetz oder der Wille Gottes nicht von außen an uns herangetragen wird, sondern in unsere Herzen hineingelegt wird durch diesen Glaubensgehorsam. Und deshalb kann der Neue Bund auch mit einem Gehorsam verknüpft sein, aber eben der von innen heraus uns von Gott geschenkt ist. Aber das hat der Herr Jesus eben getan durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Blutvergießen. Und deshalb sind alle drei Personen Gottes an unserer Errettung beteiligt, in der ewigen Vergangenheit und auch in der Vergangenheit vor 2000 Jahren, was der Herr Jesus getan hat. Unser Heil ist somit völlig fest und von Gott, ja, völlig verankert und kann nicht erschüttert werden, weil Gott selbst ist, der das getan hat. Und genau davon spricht auch dieses Wort Wiedergeburt in Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also Petrus preist hier erstmal Gott für das, was er getan hat. Und das ist eben wie auch in den Paulusbriefen so, dass erstmal diese große Gnade Gottes uns vor Augen gestellt wird, bevor es zu praktischen Anweisungen und Ermahnungen geht, was ist das für Auswirkungen auf unser Leben haben soll. Erst kommen wir zum Staunen über Gott, zur Freude über Gott und zum Lobpreisen Gottes, dass er seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Das ist eben seine Barmherzigkeit, nicht weil an uns irgendetwas gewesen wäre, dass er uns erwählt hat, dass er uns ausgesucht hat. Wir sind verdorbene Sünder und da vergleiche ich mich manchmal mit so einer Fliege, die einem beim Essen stört oder einer Mücke, die einem nachts den Schlaf raubt. Einfach ein ekliges, widerwärtiges Ding und man zuckt nicht mit der Wimper, man klatscht das einfach tot mit der Fliegenklatsche oder was gerade in der Nähe ist, haut man drauf. Und im Grunde sind wir Sünder doch genauso für Gott, dass wir einfach, ja, in unserer Rebellion, es ist nicht nur so, dass wir wie eine Mücke uns mal so ein bisschen sticht, sondern wir rebellieren so stark gegen Gott, angestachelt vom Teufel, dass wir wirklich die ewige Hölle verdient hätten. Und was ist das für eine Barmherzigkeit, dass Gott ein so großartiges Heil für uns vorgesehen hat, wie Petrus es hier entfaltet, hat uns wiedergeboren, das heißt eben auch zu seinen Kindern gemacht. Aber wiedergeboren heißt eben auch losgelöst von uns selbst. Kein Kind, das auf die Welt kommt, ist aus freiem Willen irgendwie, hat etwas dazu beigetragen, dass gerade dieses Kind geboren wurde und keine andere Kombination von Chromosomen und Genen. Das Geborenwerden liegt völlig außerhalb der eigenen Macht und eben auch das Wiedergeborenwerden ist Gottes Geschenk, der uns den Glauben geschenkt hat. Und das ist eben zu einer ewigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung wird ja auch als Wiedergeburt bezeichnet, also die eigentliche Wiedergeburt erwarten wir noch in der Auferstehung, in unserer eigenen Auferstehung, in der der Herr Jesus uns vorangegangen ist. Und das steht also hier in der Situation der Empfänger im Gegensatz zu diesen zeitlichen und kurzen Problemen und Nöten, die sie selber haben. Oder auch im Gegensatz zu den kurzzeitigen Vergnügungen, die man in dieser Welt haben kann. Jeder Spaß, ja, das singt man selbst im Karneval, alles hat ein Ende und der Spaß dieser Welt ist immer sehr kurzlebig. Aber die Freude, die Vorfreude auf den Himmel, die kann uns jetzt niemand nehmen, die ist bleibend und der Himmel selbst, die Errettung dann wirklich ewig bis in alle Ewigkeit. Und Petrus selbst war ja Augenzeuge des Auferstandenen. Und man kann verstehen, er war ja nicht nur Augenzeuge der Auferstehung, sondern ihm war vom Herrn Jesus selbst gesagt worden, das können wir mal nachlesen, wie er sterben wird. Und dann können wir vielleicht auch etwas nachvollziehen, in was für einer Gesinnung Petrus eben lebte. In einer Geisteshaltung, in einer Erwartungshaltung. Johannes 21, am Ende vom Johannesevangelium. Das ist diese ganz berühmte Stelle, mit Weide meine Schafe und so, hast du mich lieb, ja, Weide meine Schafe. Und dann in Vers 18, wahrlich, wahrlich, sagte Jesus zum Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Also Petrus war vom Herrn Jesus selbst vorausgesagt worden, er wird einen Märtyrertod sterben. Er wird gewaltsam gefesselt und weggeführt werden und hingerichtet werden. Wie würden wir leben mit so einer, wenn uns das einer vorausgesagt hätte? Petrus hatte eine lebendige Hoffnung in der Auferstehung Jesu Christi. Er war sozusagen auch dann ganz, hatte er mit dem Leben hier abgeschlossen. Er weiß, er wird keine Karriere machen können, oder groß rauskommen im Fernsehen oder was auch immer. Seine Hoffnung war ganz auf das Jenseits, auf diese lebendige Hoffnung ausgerichtet. Und damit, also diese gleiche Erwartungshaltung und Hoffnungshaltung wollte er jetzt auch hier seinen Empfängern, seinen Lesern vermitteln. Er lebte ganz in einer jenseitigen Hoffnung. Also deshalb auch eben ein endzeitlicher Brief, weil wir in einer Erwartungshaltung leben, dass der Jesus bald wiederkommt. Und wenn wir es selbst nicht mehr erleben, werden wir eben auch durch die Auferstehung dann in das eigentliche Heil eingehen. Ja, er hatte uns also lebendige Hoffnung gegeben, Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also drei Attribute hatte dieses Erbteil, unvergänglich, unbefleckt und unverweltlich. Es wird nie vergehen, es kann keinen Schaden nehmen und es kann auch nicht irgendwie degenerieren wie eine Blume, die verwelkt. Jakobus spricht da ja auch von in seinem Brief, die Blume ist verwelkt, das Gras ist verdorrt, es wird ins Feuer geworfen. Aber wir werden in eine Welt eingehen, wo es nicht mehr schmutzig wird, wo es nicht mehr schlechter wird, wo es nicht mehr mit der Wirtschaft bergab geht, wo man nicht mehr älter wird, wo man keine Falten mehr kriegt. Und das ist unsere jetzt noch unvorstellbare Hoffnung, das ist unser Erbteil. Und das Begriff Erbteil ist vielleicht auch wieder aus dem Alten Testament entliehen, weil dem Volk Israel auch ein buchstäbliches irdisches Erbteil ja verheißen war in einem Land, wo Milch und Honig fließt und wo es ihnen gut gehen sollte. Aber dort werden wir ein Erbe bekommen im Himmel, was eben nicht wie Israel damals von den Philistern immer wieder angegriffen werden kann, was von Königen regiert wird, die Sünder sind und die auf einmal Götzendienst anzetteln und so. All das wird in dem ewigen Erbteil dann nicht mehr sein können. Und das Erbe, dann sind wir natürlich auch keine Fremdlinge mehr. Das ist der Gegensatz. In den Himmeln ist unser Erbe, unser Erbteil, also nicht nur etwas, wie man als Erbe jetzt versteht, Geld oder so aufbewahrt, sondern wirklich ein Land, ein Reich, eine Lebenssituation aufbewahrt, die völlig rundum perfekt ist. Und vor allen Dingen absolut sicher in den Himmeln aufbewahrt. Nichts kann daran rütteln, dass Gott das in seiner Souveränität irgendwann seinen Plan durchsetzen wird. Auch wenn jetzt hier alle Weltmächte sich noch dagegen erheben und wenn in der EU jetzt eine Diktatur entstehen sollte, wie das gestern auf dem Bekenntnistag in schwärzesten Farben dort gemalt wurde, dass die Demokratie jetzt langsam ausgehebelt wird durch die EU-Gesetze, sich das Regierungsapparat in Brüssel sich verselbstständigt und wir da vielleicht gerade als Christen auch Schlimmes zu befürchten haben. Da war auch von der Kriminalisierung des Christentums die Rede. Das alles braucht uns nicht zu erschüttern, denn wir erwarten etwas, was unerschütterlich ist. Das wird in der letzten Zeit offenbart werden, am Ende von Vers 5. Und wie ich eben schon gelesen hatte aus 4, Vers 17, das Ende der Dinge ist nahe gekommen. Also wir können das auch nahe erwarten, dass das bald sein wird. Und selbst 1000 Jahre wären für Gott nur ein Tag. Und auch für uns im Anbetracht der Ewigkeit, wie viele Jahre es nun auch noch sein mögen, es ist kurz. Und das sagt Petrus hier nun auch in Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird. Also, welche Probleme es auch immer sind, es ist jetzt eine kleine Zeit. Das kann natürlich, habe ich jetzt was ausgelassen, ja, jetzt habe ich einen kleinen Sprung gemacht. Den Vers 5 habe ich nämlich zum Teil ausgelassen, hole ich gerade nach. Also wir werden auch von Gott bewahrt, in der Kraft Gottes werden wir durch Glauben bewahrt zur Rettung. Also, wie gesagt, alles spricht hier von der Souveränität Gottes, dass er uns in der Vergangenheit, in der ewigen Vergangenheit erwählt, vor 2000 Jahren am Kreuz errettet, aber auch jetzt durch seine Kraft in der Gegenwart, durch den Glauben bewahrt zu dieser Rettung hin. Nämlich in diesen mancherlei Versuchungen oder Drangsalen, die man steht, dieser Erprobung. Und hier ist von Feuer die Rede, in Vers 7. Und deshalb verstehen manche Ausleger das eben als eine Verfolgungssituation. Das kann auch durchaus so sein, aber es ist in dem ersten Petrusbrief, das Wort Verfolgung kommt gar nicht tatsächlich als solches vor. Aber es gibt einige Verse, die darauf hindeuten. Können wir vielleicht mal gerade durchgehen, also das, was wir hier gerade gelesen haben und dann noch in 3 Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, also vom Leiden ist da die Rede, Vers 15 auch, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jeden gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also da kann man sich vorstellen, Rechenschaft fordern, nicht nur beim Büchertisch in der Fußgängerzone, sondern dass es da wirklich ans Eingemachte geht, dass sich jemand am Kragen packt und sagt, du elendiger Christ, du spinnst wohl. So eine richtige Diskriminierung. Auch in 4 Vers 4, hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Also das deutet darauf hin, dass es jetzt nicht unbedingt eine Verfolgung war, wo man geköpft wurde oder gefoltert, sondern vielleicht einfach auch, wenn man sagt heute Mobbing, ja, verspottet, ausgegrenzt. In der Schule, wenn man an der weltlichen Schule ist und man ist Christ, man hat sicher schwer, wenn man nicht mitmacht bei den Dingen, die man als Christ eben nicht mitmacht. Und dann spotten die anderen darüber. Und dann 4 Vers 12 noch, Geliebte, lasst euch durch das Feuer, so und jetzt steht ihr in der Elberfeller, der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Und das Wort Verfolgung hier in der Elberfeller ist eingefügt, also hier sind diese eckigen Klammern, also das steht hier im Grunde gar nicht, hier steht, lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Also Feuer ist natürlich schlimm, wenn auf einmal, und das haben wir, dieses Bild haben wir hier jetzt in 1 Vers 7 auch, wie Gold, das in Feuer erprobt wird. Also man ist nicht nur, da ist nicht nur Feuer irgendwie ein paar Meter und es wird heiß, sondern man ist mittendrin in dem Feuer. Und ob nun damit tatsächlich Verfolgung gemeint wird oder auch Probleme, die wir heute hier im Jahr 2000, was haben wir jetzt, 7, hier in Bielefeld haben können als Christen, wenn wir wirklich zum Wort Gottes stehen und dem Herrn Jesus nachfolgen, werden wir auch diese Probleme haben. Und wir wissen jetzt historisch nicht ganz genau, was damit gemeint ist, aber man kann es, denke ich, ganz auch allgemein anwenden auf alle Probleme, Drangsale, die man als Christ eben erleidet. Und das schreibt Paulus eben, jeder, der dem Herrn Jesus nachfolgen will, wird Drangsale leiden, wird Verfolgung leiden. Aber es ist eine kleine Zeit, in Vers 6, wo wir in diese Versuchung geraten. Ob nun das buchstäblich gemeint ist, dass wirklich hier eine vorübergehende Situation war, oder ob unsere ganze Zeitspanne bis zur Wiederkunft Jesu als kleine Zeit bezeichnet wird, das sei dahingestellt. Beides wäre jetzt von der Auslegung her möglich, denn diese kleine Zeit, die finden wir ja nun auch in der Offenbarung, die kleine Zeit, wo der Teufel losgelassen wird, die 42 Monate, diese 3,5 Jahre, was eigentlich ja repräsentiert eigentlich für die ganze Zeit, wo wir hier eben eine Verfolgungssituation haben oder in einer eine Drangsal, als Christen in Drangsal leben, eigentlich immer. Und am Rande sei bemerkt, das könnte eben auch damit zu tun haben, manche sagen ja, wenn wir meinen, der Teufel sei jetzt gebunden im tausendjährigen Reich, ja, aber er ist ja andererseits auch wieder losgelassen und dieser erste Petrusbrief spricht eben von dieser Zeit jetzt als einer kleinen Zeit, sozusagen dieser kurze Zeit, wo der Teufel los ist. Und das im ersten Petrusbrief kommt ja auch dann dieser Vers, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, in 4 Vers 8 ist das, in 5 Vers 8, was manche eben als Widerlegung anführen, der kann ja nicht gleichzeitig gebunden sein und umhergehen. Aber der erste Petrusbrief hat halt eben diesen endzeitlichen Charakter und spricht von dieser kleinen Zeit, wo wir hier Drangsale leiden. Hier steht, mancherlei Versuchungen betrübt worden sind. Versuchung ist aber auch nicht das richtige Wort. Es heißt im Grundtext eigentlich Erprobungen. Gott führt ja niemanden in Versuchung, sondern es ist eine Prüfung, es ist ein Test. Genau wie Gold eben getestet wird im Feuer, hält das im Feuer stand, die Schlacken schmelzen, kommen raus, werden aussortiert, und das echte Gold, das bleibt über. Und so soll auch unser Glaube einen Test bestehen, eine Bewährung und dann viel kostbarer befunden werden. Und das zeigt eben auch, dass der Glaube von Gott kommt. Eben weil Gott uns durch diesen Glauben ja auch bewahrt. Das haben wir in Vers 5 gelesen, dass wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Und dieser Glauben ist nicht etwas, was man uns in unserem menschlichen Vermögen einreden müsste. Nun glaub doch, sondern es ist eben Gottes Werk. Darum kann er eben auch so kostbar sein, so wertvoll, von einer geistlichen Qualität, besser als das beste irdische Material, das Gold. Im Alten Testament wird auch das Wort Gottes mit Gold verglichen, Psalm 19. Gottes Wort ist besser als Gold. Und da können wir hier auch den direkten Zusammenhang sehen, dass wir eben durch diesen Glauben an das Wort Gottes getragen werden, dass unser Glaube an das Wort Gottes eben diesen Wert wie Gold hat, diese Echtheit wie Gold, wenn der Glaube wirklich an das Wort Gottes gebunden ist. Und das ist eben ein Geschenk Gottes, das Gott auch tut. Ich muss die letzten Verse jetzt zusammenfassen, werde vielleicht dann nächstes Mal nochmal drauf zurückkommen, weil die Zeit jetzt einfach auch vorbei ist. Aber diesen Glauben sehen wir jetzt in den nächsten Versen auch nochmal, der hier aber in einer Liebe zum Herrn Jesus umschrieben wird. Den lieben wir, obwohl wir ihn nicht sehen, und über ihn jubeln wir, über ihn freuen wir uns, und erlangen so das Ziel unseres Glaubens, die Rettung unserer Seelen. Und dass eben im Alten Testament darüber schon das vorausgesagt wurde von den Propheten, aber die Propheten selbst wussten nicht genau, unter welchen Umständen und zu welchem Zeitpunkt der Messias kommen würde und wie genau das alles wie genau Gottes Plan sich nun erfüllen wird. Aber wir dürfen das nun wissen, aus dem Wort Gottes eben, nicht weil wir den Herrn Jesus gesehen hätten, sondern aus dem Wort Gottes. Petrus hatte ihn ja gesehen. Und bemerkenswerterweise, Petrus war ja auch dabei, Petrus war dabei, als Thomas nicht dabei war und als Thomas dann hinterher dann doch dabei war. Und dann sagte der Herr Jesus zu ihm, glückselig die, also Thomas, du hast gesehen und glaubst, glückselig die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Also vielleicht schwingt hier so ein bisschen Neid, wäre vielleicht das falsche Wort, aber von Petrus, er hat hier mit Leuten zu tun, die ja anders sind als er. Er hat den Herrn Jesus gesehen. Und seine Empfänger und auch wir heute sind Leute, die den Herrn Jesus wirklich nicht gesehen haben. Und wir sind diese Glückseligen, die ihn nicht gesehen haben und doch glauben. Und so ein Glauben hat Gott uns geschenkt, dass wir uns da jubelnd, wirklich heraussprudelnd über den Herrn Jesus freuen können. Und das müssen wir uns fragen im Alltag, wenn wir irgendwie schlecht gelaunt sind oder von Problemen niedergedrückt. Sind uns diese Gründe, die ich angeführt habe für diese Freude, sind die uns bewusst? Und das sind eben Gründe zur Freude, wo Engel gerne eigentlich dran teil hätten. Ja, die Engel, die können auch Gott schauen. Die Engel haben viele Vorzüge, aber eins nicht, sie haben nicht an dieser Erlösung teil. Und hier ist von ihnen gesagt, dass sie da hineinschauen, das ist im griechischen Wort den Kopf wecken, sich verrenken, irgendwie, um da irgendwie was von mitzubekommen. Ist jetzt von der Auslegung her schwierig zu sagen, können die jetzt tatsächlich das nicht verstehen? Also können die da auch nicht richtig hineinschauen oder wollen die gerne hineinschauen und sie geben alles drum, um das dann tatsächlich, das was davon mitzubekommen. Ich denke, Letzteres ist richtig, also die Engel lernen an uns tatsächlich was über die Erlösungstat Gottes. Epheser 3 steht das auch, dass durch die Gemeinde der Himmelswelt, also den Engeln, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Ja, und das sind für Grund, wirklich Gründe, uns zu freuen, auch wenn wir Drangsale haben, es müssen nicht nur Verfolgung sein, auch wenn wir Krankheiten, Arbeitslosigkeit, was auch immer. Hier steht in Vers 6, wenn es nötig ist, in mancherlei Erprobungen kommen. Es ist nötig, es ist von Gott vorgesehen, das Leid. Und daran können wir uns all diese Gründe zur Freude bewusst machen. Gott hat unser Heil sichergestellt in der Vergangenheit. Und die Probleme, in der wir uns in der Gegenwart befinden, sind von Gott verordnet und zu einem guten Zweck, nämlich zur Erprobung des Glaubens, Vergangenheit, Gegenwart und dann die größte Freude, die Zukunft, dass der Herr bald wiederkommen wird und wir dann unser Erbe empfangen. Diese Gründe zur Freude aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft müssen wir uns im Alltag auch immer bewusst machen, zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes, wie es hier in Vers 7 steht, zur Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi.